Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Rakete im Ohr, dem Podcast des Ideentriebwerks. Heute dreht sich alles um das Thema B2B, Vertrieb für Startups und Gründerinnen. Wir sind Moritz und Chris und wir wollen heute gemeinsam mit unserem Gast die Schritte von der Idee bis zu den ersten Kunden für euch aufzeigen. Dazu haben wir einen ausgesprochenen Experten eingeladen, Oliver Wieser. Oliver ist der Experte, wenn es um das Thema Kommunikation und Vertrieb geht. Hallo Oliver, schön, dass du bei uns im Studio bist.
Es freut mich, dass ich hier bei euch sein kann.
Servus, hallo.
Hallo.
Ja, hallo Oliver, auch von meiner Seite. Freut uns sehr, dass du da bist. Lass uns doch gleich mit einer großen offenen Frage starten. Angenommen, Moritz und ich haben eine Idee. Wir möchten mit einer Software mittleren bis größeren Unternehmen die Arbeit leichter machen. Wir haben aber noch keine Kunden. Wie lange wird es dauern, bis wir unsere ersten Abschlüsse haben?
Ja, eine spannende Frage gleich zu Beginn, weil genau hier gibt es nicht die Regel dafür, dass man sagen kann, so lang dauert's, weil es eben genau vom Geschäft abhängt, das man anbietet. Und in dem Fall jetzt, also wir haben gesagt, es ist eine Software, die die Arbeit leichter machen soll. Da hat man wahrscheinlich auch mehrere Ansprechpartner und es kann jetzt also unterschiedlich lange von 3, 5, 6 Monaten bis zu 18 Monaten dauern, wenn es um so größere Projekte geht, weil eine Software, die in einem Unternehmen implementiert werden soll und eben dementsprechend auch hinverkauft werden soll, ist ja nicht eine Entscheidung, die eine Firma von heute auf morgen trifft. Und es dauert dann dementsprechend.
Wer sind in den Unternehmen unsere Ansprechpartner? Wen suchen wir uns da gezielt, um unsere beispielhafte Software zu verkaufen?
Ja, das ist eigentlich immer schon die erste wesentlichste Frage, die zu stellen ist, gerade jetzt bei GründerInnen und bei Startups, dass man sich einmal überlegt, wer ist denn jetzt eigentlich unser Hauptansprechpartner, unsere Hauptansprechpartnerin? Und da muss man sich auch genau einmal überlegen. Und da gibt es dann diese Hilfsmittel, sage ich jetzt einmal, aus dem Design Thinking, wo man Buyer Personas definiert. Und Buyer Personas hören jetzt in diesem B2B-Geschäft natürlich nicht beim Unternehmen auf, sondern konkret wird man dann, wo man dann sagt, na, wer ist denn jetzt die konkrete Person, mit der wir reden müssen, damit wir quasi die Tür öffnen in dieses Unternehmen. Das können in dem Fall die IT-Verantwortlichen sein, wenn es da jemanden gibt. Es hängt jetzt auch wieder von der Größe des Unternehmens ab. Deswegen ist es immer wieder spannend. Also, und ich bitte da jetzt auch im Rahmen des Podcasts, da immer wieder auch bei uns mit den Gedanken mitzugehen. Auf der einen Seite kleinere Unternehmen, wo es nicht unmittelbar jetzt einen IT-Verantwortlichen gibt, bis hin zu großen Unternehmen, wo es ganze Abteilungen gibt, wo man sich dann schon überlegen muss, mit wem spricht man. Und umso mehr ist dieses, ich formuliere es immer, das sind diese drei wesentlichen Fragen, die man stellen muss. Und eine dieser Fragen ist dieses Who, nämlich an wen verkaufen wir überhaupt? Und das hört nicht dort auf, dass wir jetzt sagen, das sind jetzt, wie hast du es vorher formuliert, Chris, du hast gesagt, kleinere, mittlere und größere Unternehmen. Oder, also ich glaube, war eh sehr breit. Aber in diesen Unternehmen ist es dann auch wieder, frage ich, na, wer ist denn jetzt die Person, mit der wir reden? Und da muss man sich einfach ganz genau dann überlegen. Und deine Frage war vorhin, damit ich auch darauf zurückkomme, wie erreichen wir die? Naja, wenn ich dann jetzt mal konkret weiß, wer ist die Persona, die ich ansprechen will, ist es eben jetzt beispielsweise, spielen wir einfach das einmal durch, der IT-Verantwortliche oder die IT-Verantwortliche. Dann schaue ich, habe ich irgendwo in meinem Netzwerk jemanden, also wo ich dann sage, in dem Unternehmen würde ich jetzt gerne mal das probieren, das wäre genau die richtige Zielgruppe, der ideale Kunde für uns. Und dann spiele ich das durch und schaue mal, gibt es in meinem Netzwerk, sei es jetzt Social Media, also sprich LinkedIn und Xing ganz besonders, oder auch anders in irgendeinem Umfeld, das können jetzt Kollegen, Kolleginnen vom Ideentriebwerk sein oder wer auch immer, gibt es jemanden, der in dem Unternehmen jemanden kennt. Und so arbeitet man sich dann quasi vor, dass man dann sagt, okay, da findet man die erste Ansprechperson und dann geht es darum, sich anzuschauen, wer sind weitere Personen, mit denen man in dem Unternehmen vielleicht reden muss.
Zielperson hängt natürlich immer jetzt auch ein bisschen vom Thema ab. Jetzt haben wir nicht genau spezifiziert, welche Software da Moritz und ich vorhaben zu machen. Du hast gemeint, IT kann Sinn machen, vielleicht, wenn das eher für Vertriebler geeignet ist, dann vielleicht eher in der Vertriebsabteilung sozusagen zu schauen.
Naja, das Wesentliche ist im ersten Moment einmal wirklich jemanden einmal zu finden, der Ansprechpartner ist für uns, für dieses Unternehmen, wo man dann sagen kann, wer wäre der richtige Ansprechpartner? Wer wäre in dem Fall, du hast jetzt wieder eine nächste Tür aufgemacht, würde ich jetzt einmal sagen, weil wenn du jetzt redest davon, dass die Software für den Vertrieb ist, naja, dann werde ich natürlich jetzt nicht unmittelbar vielleicht gleich zu Beginn mit dem IT-Verantwortlichen reden, sondern dann schaue ich einmal, dass ich jemanden vom Vertrieb erreiche. Eine Führungsperson, eine verantwortliche Person aus dem Vertrieb und dementsprechend einmal dort Und jetzt komme ich noch einmal zu dem Who zurück. Also dieses, wer ist eigentlich unser konkreter Ansprechpartner? Mhm. Wer ist diese Person? Weil ich muss mir dann auch überlegen, im Rahmen dieser Persona-Überlegung, was sind denn dort, das kommt aus der Value Proposition Design Thinking und so weiter, also wo man dann aus dem Value Proposition Canvas Modell dementsprechend dann herausgliedert, na, wo sind denn jetzt so die Pains eigentlich von diesen Personen? Wo sind dann die sogenannten, also im englischen Modell heißt es dann Gains, also die Nutzen, die Wünsche, die Bedürfnisse? Wo ist der Bedarf? Wenn ich diese Person so gut wie möglich einmal im Vorfeld schon einschätzen und abschätzen kann, tue ich mir dann beim Gespräch viel leichter, und ich gehe nicht nur ganz blind hin sozusagen und sage dann, ich hätte da was für euch, sondern ich spreche ganz konkrete Pain Points an, wo ich dann sage, hey, wie ist denn das bei euch? Ist das bei euch auch? Weil wir haben ja vorher schon natürlich im Rahmen von einer, ich sage jetzt mal, dementsprechenden Analyse für uns schon herausgefunden, dass es einen Bedarf dafür gibt, weil sonst hätten wir eh ins Blaue geschossen. Und dann redet man und sagt dann, wie schaut das aus bei euch? Ist das auch ein Problem? Jetzt beispielsweise bei euren Prozessen, wie könnt ihr da am besten, es geht darum, eine Software, die Arbeit leichter machen soll, wo gibt es bei euch da eben dementsprechende Pain Points, wie ist es da und so weiter. Und dann kann man ganz konkret auf das ansprechen.
Okay, spreche ich dann quasi mit der Abteilungsleitung oder spreche ich wirklich mit den Personen, die täglich diese Prozesse ausführen, also quasi, weißt du, ich meine, wäre es quasi von der Position, von der Rolle her die erste Person, die ich adressieren versuche?
Naja, also die erste Person ist für mich immer jemand, gerade so jetzt am Beginn des Ganzen, wo man sagt, man will jetzt auch wirklich mit was Neuem in den Markt hineinkommen. Das kennen ja viele dann noch nicht. Also das ist ja gerade auch das Besondere an Startups und GründerInnen, dass sie eben was haben, was es derzeit noch nicht gibt. Mhm. Und dann versuche ich eben, ich nenne es das Ganze dieses Friendly-Customer-Konzept, wo man dann versucht, einmal eben mit Firmen, wo man Personen kennt, wo es einfach ein gewisses, deswegen Friendly-Customer, ein gewisses Naheverhältnis gibt, hier einmal dementsprechend hineinzukommen. Was einem selbst auch die Möglichkeit bietet, dass man dann in diesen Prozess besser reinkommt, das Ganze besser versteht, den Ablauf besser versteht. Konkret auf deine Frage, naja, wenn ich jetzt beispielsweise mit einem Key Account Manager, mit einer Innendienstmitarbeiterin oder egal mit wem, ich brauche einmal einen Türöffner. Ich brauche einmal jemanden, der mich hineinbringt und der einmal dieses Thema im Unternehmen einmal aufmacht und der mir auch sagt, wer könnte denn die relevante Ansprechperson sein für uns. Das heißt, wir brauchen da manchmal, weil Organisationen sind ja oft so ein Konstrukt, wo man jetzt nicht genau weiß, mit wem muss man reden. Und manchmal merkt man auch, man hat mit jemandem schon gesprochen und kommt dann drauf, na, da gibt es eigentlich noch jemanden, der eigentlich dann auch noch mit ins Boot geholt werden soll. Also das ist ein Prozess, das ist im, ich sage jetzt einmal, etwas, was man im Prozess dann auch erkennen muss, wo man sagt, okay, wer sind denn die Personen, mit denen man reden soll?
Oliver, du hast jetzt viel davon geredet, dass die richtige Person, also dass ich immer eine Person finde, und das hast du ja viel gesagt, dass es immer aus den, vermutlich aus meinem Netzwerk komme, die erste Person, mit der ich am besten dann anspreche, und dann geht es weiter im Unternehmen am besten. Jetzt sagen wir, wir sind ein Startup und haben ein schlechtes Netzwerk oder vielleicht auch vor allem in dieser Branche ein schlechtes Netzwerk. Was haltest du von Kaltakquise, oder ist das, sollte ich immer mir zuerst ein Netzwerk aufbauen? Was ist da für dich das Beste?
Das Beste ist immer irgendwie schwierig zu definieren, weil auch da gibt es jetzt nicht so den Weg. Gell? Natürlich ist Kaltakquise in manchen Fällen notwendig und man muss zum Hörer greifen und man muss einfach schauen, dass man zu den Kontakten kommt, wenn man sie nicht hat. Heute ist es aber durch die vorher schon angesprochenen Social Media Kanäle möglich, dass man dementsprechend, dass man durch die Social Media Kanäle dementsprechend Personen herausfinden kann, die für uns relevant sind. Das ist ja heute viel leichter als früher bei Veranstaltungen. Weil ich zeichne oft dieses Bild, wenn ich es mit Gründerinnen, Gründern zu tun habe oder mit Leuten, die einfach innovative Produkte verkaufen wollen, dass man früher ist man auf Veranstaltungen gegangen und hat dann mal schauen müssen, auf der Visitenkarte oder auf dem Namensschild, was steht denn da dabei? Ist diese Person relevant für mich oder kann ich der was anbieten? Und so muss man sich dann quasi Schritt für Schritt vorarbeiten. Ist immer noch gut, also Veranstaltungen zu besuchen, nach wie vor noch gut. Aber so Social-Media-Kanäle wie LinkedIn und Xing ermöglichen es, dass man auf einen Knopfdruck schon einmal erkennt, in welchem Bereich arbeiten die. Oder wenn da jemand einmal was gepostet hat. Da gilt natürlich auch viel in diese Richtung, dass man Recherche macht und schaut, da hat jemand was gepostet, zufällig zu so einem Thema, wo wir herausgefunden haben, dass das Painpoints sind oder eben wo wir einen Nutzen anbieten können. Und dann kann ich dem schreiben und sagen, tolles Posting, gefällt mir gut. Nicht jetzt, da würde ich auch nicht jetzt mit der Tür ins Haus fallen. Also es ist immer schwierig, da jetzt in so einem Podcast über solche Prozesse zu reden, wo so viel Variablen drinnen sind. Also es ist wirklich, bitte jetzt auch da die Zuhörerinnen und Zuhörer, das einfach so zu sehen, dass man sagt, wir versuchen es jetzt auf irgendeine Aggregationsebene zu bringen. Man muss es immer individuell anschauen. Vertrieb ist so vielseitig, so vielschichtig und so unterschiedlich, dass man nicht sagen kann, es ist immer so. Da muss man einfach wirklich dann Schritt für Schritt dann durchgehen und vielleicht Schritt für Schritt, noch ein Satz, vieles ist Struktur. Und man muss einfach dann auch erkennen, auch ein Vertrieb ist nichts anderes wie eine gewisse Struktur, die ich mir schaffe, um dann mir die weiteren Schritte dementsprechend bestmöglich effektiv und effizient gestalten zu können.
Okay, Oliver, gehen wir einen Schritt weiter. Sagen wir haben jetzt die richtige Person im Unternehmen gefunden, sei es jetzt über LinkedIn, sei es Kaltakquise gewesen, wir haben eine Recherche gemacht oder sogar unser Netzwerk. Und du hast es eh schon kurz gesagt, dann schreibst du zum Beispiel zum LinkedIn-Post etwa dazu, hat mir gefallen oder so. Und jetzt geht, wir wollen noch gerne wissen, wie ist es, wenn ich jetzt am Hörer greife oder ich schreibe gerade oder ich tippe gerade meine erste Mail rein, wie formuliere ich da? Du hast gesagt, da gibt es sehr viele Variablen, aber kann man sich das ein bisschen genauer vorstellen, wie ich da jetzt reingehe? Wie schreibe ich da an? Schreibe ich nur Hallo, Servus, ich will was machen? Oder wie geht am besten vor? Kannst du uns da was mitgeben?
Also vielleicht zwei Dinge. Wenn ich weiß, was für den Kunden, sprich jetzt für das Unternehmen und für die Ansprechperson. Wichtig ist, kann ich in dieser Formulierung, sei es jetzt beim Telefonat oder bei der E-Mail oder auch beim Brief, das genau ansprechen. Das heißt also, ich weiß vorher schon, ich habe mir ein Bild gemacht von dieser Person, deswegen ja Persona, da macht man ja Bilder, und ich kann diesen Nutzen, den wir anbieten, oder den Painpoint, wo ich weiß, das ist der größte Painpoint von diesen Firmen, die da höre ich von, mit 10 Firmen haben wir gesprochen und 9-mal haben wir gehört, dass dort wirklich ein Problem ist und dafür haben wir die Lösung. Ja, dann ist ja das ja einfach, das ist eine Auflage, ein Elfmeter ohne Tormann, dass ich das in dieser E-Mail oder in der Nachricht, LinkedIn-Nachricht, wo auch immer, anführe. Der zweite Punkt ist, das dann auch noch ein bisschen tricky zu machen. Ich nenne es einfach einmal so. Nämlich ein bisschen anders als die anderen. Weil hinzuschreiben und zu sagen, ja, lieber so und so und so weiter, wir hätten da was für Sie und so weiter, so fangen 99% der Briefe an oder E-Mails oder Nachrichten an, wenn jemand was anbieten will. Sondern auch hier zeigen, dass wir was anders machen, ein bisschen besonders sind und einfach hier den anderen aus der Reserve locken. Ich nenne es immer wieder so ein bisschen so einen Magic Moment gleich zu Beginn. Gleich einmal, wo der dann aufschaut und sagt, der hat mich jetzt genau am wunden Punkt erwischt. Und ganz überraschend, wie der mich anschreibt. Nicht plump, das habe ich vorhin schon gesagt, sondern auch da ein bisschen, es gehört viel im Vertrieb Empathie dazu, ein bisschen Hausverstand, dass man sagt, wie kann ich den jetzt aus der Reserve locken? Das Letzte, was wir brauchen in der Kaltakquise ist, oder das höre ich immer wieder von Einkäufern und Einkäuferinnen auf der anderen Seite, also von professionellen Einkäufern, also die dementsprechend für große Firmen eben im Einkauf sitzen, die sagen, in Wirklichkeit, jedes Telefonat stört ja grundsätzlich und reißt dann auch gerade irgendwo aus einem Arbeitsprozess raus. Deswegen ist jetzt, und deswegen habe ich vorher bei der Kaltakquise gesagt, sie ist gut, sie ist wichtig, aber die gehört gut überlegt. Wie kann man eben dementsprechend einen guten Einstieg finden, ohne gleich plump zu wirken, ohne den anderen zu stören? Vielleicht findet man irgendwas, wo man sagt, hey, ich habe Verständnis für deine Situation, lieber Kunde, und deswegen mache ich eben das jetzt anders.
Vielleicht fassen wir noch einmal kurz zusammen, was du vorher uns bisher so mitgegeben hast. Das heißt, grundsätzlich bei der Wahl der Ansprechpartner, erste Wahl ist natürlich Netzwerk, Bekanntschaften, eben dieses Konzept Friendly Customer finde ich sehr, sehr spannend. Und wenn man das nicht hat oder wenn man das dann ausgeschöpft hat, dann sagst du ganz klar auf soziale Netzwerke wie LinkedIn oder professionelle soziale Netzwerke wie LinkedIn zurückzugreifen und dort gezielt nach den Personen, die diese Painpoints eben haben, zu suchen und die dann zu kontaktieren sozusagen.
Ich finde es jetzt spannend, also wie du es jetzt auf den Punkt bringst, gut und richtig, gut zusammengefasst, ich will nur einen Punkt noch einmal hervorheben, weil das hört sich jetzt alles relativ easy an, Wenn ich jetzt sage, ja, gehen wir unser Netzwerk an, schauen wir, dass wir an uns gut gesinnten Kunden finden und so weiter. Das Hauptproblem meistens, also die größte Herausforderung für viele, und ich sage jetzt gar nicht nur Startups, da geht es oft auch, wenn größere Unternehmen irgendwas Innovatives auf den Markt bringen, ist die Frage, wer ist unser Idealkunde? Das Who? An wen verkaufen wir es? Das ist eigentlich die größte Herausforderung immer, weil wenn ich dann oft frage, na wer ist jetzt der Kunde? Dann merkt man schon, wie dann auch dort natürlich sehr breit ausgeholt wird. So ähnlich wie du es ganz zu Beginn heute gesagt hast, von kleinen bis zu großen Unternehmen. Ja gut, da haben wir jetzt dann alles drinnen. Welche Branchen und so weiter. Gut, wenn ich jetzt aber dann sage, jetzt haben wir es ein bisschen spezifiziert, vielleicht auf eine Branche. Yeah. Wir sagen dann, okay, ja, wir haben dort auch jetzt gesagt, na Unternehmen zwischen 50 bis 250 MitarbeiterInnen und dementsprechend haben wir das jetzt ein bisschen eingegrenzt, aber dann bin ich immer noch nicht fertig. Ja. Und das wollte ich jetzt einfach nur nochmal unterstreichen, damit es vorher nicht untergegangen ist. Ich brauche dann auch ganz konkret, wer wäre denn der ideale Ansprechpartner oder die ideale Ansprechpartnerin in dem Unternehmen? Mhm. So wie du vorher danach gefragt hast, Chris, nämlich ist es der Vertriebsleiter, die Vertriebsleiterin, sind es die? Wenn wir eine Vertriebssoftware haben, natürlich. Mhm. Weil das ist der das wahrscheinlich auch im Haus vorantreibt. Mhm. Weil im Gegenteil, weil was habe ich sonst, wenn ich jetzt zuerst so wie ich es vorher erwähnt habe, zum IT-Verantwortlichen gehe, dem verkaufe ich es quasi und der muss es dann für mich an den Vertriebsleiter verkaufen und an das Vertriebsteam verkaufen. Da drehen wir uns im Kreis. Dann gehe ich ja zuerst zur. Mhm. Also, und das gehört einfach gut durchüberlegt, dass man einfach sich da. Und da braucht man nochmal, da braucht man keine Studien, da braucht man keine irgendwie groß eine dementsprechende Ausbildung dazu. Man muss sich einfach nur mal hinsetzen und sagen, na, wer ist es denn jetzt eigentlich, bei dem wir mit hoher Wahrscheinlichkeit am meisten erreichen, der für uns der größte Türöffner ist, wie ich es vorher gesagt habe. Mhm. Und dann schauen wir, dass wir reinkommen, wenn der mal für uns gewonnen ist. Und das ist so ein Schritt für Schritt vorankommen, so wie ich es vorher schon gesagt habe. Wenn ich den jetzt für uns gewonnen habe, nennen wir ihn, das ist dieser Vertriebsverantwortliche. Und der sagt dann, das Tool müssen wir haben. Mhm. Ja, das ist ja dann eh aufgeregt in deinem Beispiel jetzt, weil der ist ja selber Verkäufer, der wird dann im Unternehmen auch hoffentlich gut verkaufen können für uns.
Mhm. Ja, super. Ich meine, du hast jetzt einen sehr, sehr wichtigen Punkt angesprochen, auf den wir gerne aufgreifen. Eben gerade im Startup-Bereich ist ja am Anfang die Unsicherheit noch sehr groß, weil man hatte nicht den Fall, dass man das 100% ausgereifte, fertig entwickelte Produkt hat, sondern man hat vielleicht eine Idee und die entwickelt sich ja, die iteriert dann. Mhm. Wie geht man da ganz konkret im B2B-Bereich damit um, dass ich, nehmen wir an, zum Beispiel der Moritz und ich sind jetzt noch in einer frühen Phase mit unserem Produkt, haben vielleicht schon ein bisschen entwickeln begonnen. Wie bekommen wir da Feedback?
Also mit einem Wort, mit dem Friendly Customer. Eigentlich sind das zwei Wörter, aber ja, also der Friendly Customer ist es. Der hilft uns auch in der Weiterentwicklung. Und da kommen dann die nächsten Fragen, sind dann, ja, was passt denn dann für ein Preismodell und so weiter? Ja, auch mit dem kann man das dann gemeinsam entwickeln, wo man dann auch sagt, okay, für den bietet man, wie auch immer, also da gibt es unterschiedliche Vorgehensweisen, einmal ein vergünstigtes Modell an oder am Anfang überhaupt, einmal zahlt er gar nichts, weil er ja quasi mitentwickelt mit uns. Und da braucht man dann eben genau solche Firmen, die mal sagen, ja, das spricht unseren wesentlichen Punkt an, einen wesentlichen Painpoint. Und der entwickelt mit uns das weiter. Dann kriegt man Feedback. Ansonsten, wenn man schon relativ weit ist, geht es dann in eine andere Richtung, wo man dann sagen kann, man macht quasi auch Befragungen in den Unternehmen, wo man sagt, wir führen jetzt Interviews durch, um den letzten Feinschliff für unsere Entwicklung durchzuführen. Und da würden wir gerne jetzt mit Ihnen reden, lieber Vertriebsleiter. Und dann geht man hin und spricht dann so ein paar Fragen an, sagt, das ist für uns wichtig, damit wir das weiterentwickeln können. Und irgendwann kommt dann die Frage, was habt ihr denn da genau für eine Lösung? Weil das klingt total spannend, was ihr da für Fragen stellt. Mhm. Und schon bin ich eigentlich einmal mit einem Schritt drinnen.
Okay, das heißt ganz einfach Fragen stellen sozusagen, also das Gespräch suchen, in dem Gespräch Fragen stellen, jetzt nicht offensiv hingehen und versuchen auf Druck was reinzuverkaufen, sondern offene Fragen stellen und dann einfach so lange probieren, bis man quasi Ansprechpartner findet, die bereit sind, da passende oder hilfreiche Antworten zu geben. Weil ich denke mir, jeder wird jetzt auch nicht Lust haben oder Zeit haben, dass er da jetzt ins blaue Zeit investiert und einfach nur Fragen beantwortet. Oder wie stellt sich das in der Praxis dar?
Naja, also im Grunde genommen, also jetzt, wenn wir jetzt bei dem Rennen mit den Fragen sind, gell, da vielleicht jetzt auch wieder zwei Gedanken ganz kurz dazu, weil das jetzt bei mir kurz als Anker gekommen ist. Generell, es ist wichtig im Vertrieb, viel Fragen stellen zu können, viel Fragen zu stellen. Ich erlebe es oft, dass einfach da hier zu früh schon keine Frage mehr gestellt wird oder überhaupt eine Angst besteht, Frage zu stellen, Fragen zu stellen. Weil im Grunde genommen, es ist immer so oft, manchmal erlebt man es, diese Angst des Neins, dass der Kunde, wenn man jetzt eine konkrete Frage stellt und der sagt, na, ich brauche es jetzt nicht, dass man da dann einfach eben diese Frage oft nicht stellt. Die andere Thematik, jetzt der zweite Gedanke, eben auf deine Frage konkreter zurückkommend, ist jetzt diese Fragen, die man jetzt stellt, um das Produkt fertig zu entwickeln. Da schaut man natürlich dann auch, dass man dementsprechend wie mit einer klassischen Marktforschung zu Ansprechpartnerinnen und Ansprechpartnern kommt und dann sagt, passen Sie auf, wir wollen das einfach fertig entwickeln. Es ist natürlich klar, die haben jetzt auch nicht alle die große Zeit. Aber wenn man sagt, passen Sie auf, Sie sind da dabei. Ich erlebe es ja immer wieder bei den gesamten Master-Arbeitsbegleitungen, die ich durchführe, wo es immer wieder Leute gibt, die bereit sind, als Interviewpartner oder Partnerin zur Verfügung zu stehen. Das heißt, und die dann auch oft nur für ein kleines Dankeschön, nämlich wenn sie die Zusammenfassung der Ergebnisse bekommen können. Und wenn man da aber dann hergeht und sagt, na, passen Sie auf, wir haben da was Neuartiges. Und damit wir dieses Neuartige jetzt quasi in den Markt hineinbringen und Sie wären da einer der Ersten, den wir hier jetzt dazu befragen und dem wir das zeigen, hat man vielleicht sogar auch jemanden, spricht auch nicht bei jedem an, aber manche sagen dann, hey, das möchte ich mir anschauen, weil wenn, dann will ich eigentlich vorne dabei sein. Wenn da irgendwas Neues kommt, wenn irgendwas kommt, das uns die Arbeit leichter machen soll, hey, da wollen wir mit unserem Vertriebsteam vorne dabei sein.
Okay, super. Das heißt, wenn man da das entsprechend kommuniziert und dann auch nicht zu viel Zeit in Anspruch nimmt, dann kann das durchaus funktionieren. Weil du ja vorher erwähnt hast, dass jedes Telefonat ja eigentlich stört, ne?
Ja, mit dem Telefonat ja auf jeden Fall. Also mit dem Telefonat, wo man ja dann keinen Termin hat, sondern man ruft eigentlich jetzt einmal an und sagt, mei, ich hätte was für Sie, bitte hören Sie mir jetzt kurz zu. Und dann erwarte ich mir vom Kunden, dass er jetzt in diesem Moment, wo ich gerade anrufe, aufmerksam ist und mir zuhört. Das ist, also da muss man dann schauen, auch da wieder, sich hineinversetzen in die andere Seite. Es ist einfach dieses Verständnis der anderen Seite. Ich sage immer, das Gegenüber kennen. Das ist einer der wichtigsten Dinge, sich dort hinein zu versetzen. Und das gilt ja nicht nur für den Vertrieb. Jetzt bin ich ja auch Hochschullektor. Da setze ich mich auch, oder gehe ich nicht rein und überlege mir im Vorhinein nicht, was die andere Seite erwartet. Und ich glaube, ihr macht es auch, wenn ihr irgendwo Podiumsdiskussionen habt, irgendwelche Vorträge habt und so weiter. Man überlegt sich, was erwartet wahrscheinlich die andere Seite. Und genauso ist es da auch. Und je mehr man hier Verständnis und Empathie zeigt, ich glaube, umso erfolgreicher kann man dann sein.
Aha, das ist schön. Das heißt, man sieht so, Oliver, wie man ein bisschen diesen klaren Nachteil eines Startups, wenn man als Erstkunde sozusagen den Erstkunden zu gewinnen, ein bisschen überbrücken kann, eben mit einer, man hat ein innovatives Projekt, man kann da mitwirken an einem neuen, weltrevolutionierenden Projekt vermutlich. Das ist auf jeden Fall, wo man diesen klaren Nachteil kompensieren könnte. Wie ist es jetzt, wenn wir einen Schritt weiter gehen und sagen, wir haben einen Erstkunden, wir haben den, dann ändert sich ja schon, da haben wir Referenzen, man könnte sagen, wir haben schon mit einem Großkunden das umgesetzt, dann geht man schon einen Schritt weiter, da kann man, glaube ich, schon sehr viel professioneller auftreten. Wie ändert man dann den Sales-Vorgang? Ist es dann schon was ganz anderes, weil ich sage, ich habe schon eine Referenz bei mir im Rücken, ist es schon ein ganz anderer Vorgang dann?
Da kann man natürlich dann mit Referenzen schon ganz anders arbeiten. Also da haben mit diesem Friendly Customer Konzept, das hat sich wirklich gut bewährt in vielen Fällen schon. Einerseits, ich komme rein, ich lerne, also generell diesen Verkaufsprozess für mich kennen und definieren. Ich schaffe mir selber diese Struktur und quasi so, ich lerne daraus. Ich lerne daraus und werde besser für meine nächsten Termine. Das ist der erste Vorteil. Der zweite Vorteil ist, ich habe natürlich sofort einen Referenzkunden. Ich habe einen Kunden, auf den ich dann auch referenzieren kann eben. Also da ergeben sich noch weitere Vorteile, wo man dann auch Der dritte Vorteil ist die gemeinsame Entwicklung, wo man sagt, mit dem haben wir noch ein paar Ungereimtheiten bei uns gesehen und haben unser Produkt noch oder unsere dementsprechende Leistung weiterentwickeln können. Also dieses Friendly Customer Konzept ist wirklich etwas, was ich jedem, vor allem jungen Unternehmern, einmal ans Herz lege, damit man sagt, ja, da kommen wir hinein, da können wir das quasi für uns einmal in eine Struktur bringen.
Okay, gut, dann haben wir den ersten, den zweiten Kunden bereits im B2B. Kann man dann langsam zu einem Übergang, zu so einem standardisierten Vertriebsstruktur, kann man dann langsam das schon aufbauen oder ist es noch zu früh, dass man sagt, man hat jetzt wirklich einen standardisierten B2B-Vorgang oder ist das einfach, was sie einfach so langsam, der Prozess einfach wächst und immer, dann wird das einfach ein standardisierter Prozess. Kannst du dazu was sagen?
Du, beides. Beides. Also es ist auf der einen Seite, ja, die Empfehlung ist von meiner Seite unbedingt von Anfang an, und das passt zum vorherigen Punkt, die Learnings gleich mitzunehmen und festzuhalten. Weil, ich nenne es dann Vertriebshandbuch oder wie auch immer, weil wenn man wachsen will, und davon gehe ich aus, dass die meisten Gründerinnen und Gründer wachsen wollen und auch die Startups natürlich wachsen wollen, ist es gut, wenn ich dann für mich einmal festgehalten habe, und das ist ja nicht nur das Learning für mich selber, sondern ich schaffe mir jetzt schon eine Struktur. Wir schaffen uns eine Struktur, bleiben wir beim Beispiel Verkaufsprozess, wo wir festhalten, na, wie kommen wir zu den Kunden? Wie gehen wir das Schritt für Schritt an? Und wenn ich das für mich einmal festhalte, und das muss am Anfang nur einmal so einfach eine Notiz sein, wo man sagt, okay, man schreibt mit, weil irgendwann, wenn wir wachsen wollen, und ich nehme mir irgendwann einmal eine weitere Person auf, die für uns auch Vertrieb machen soll. Habe erst jetzt kürzlich wieder eine Firma gehabt, wo es darum gegangen ist, soll man jetzt schon einen Vertriebsmitarbeiter neben dem Gründer dazunehmen oder nicht? Und diese Phase hat man irgendwann dann einmal. Irgendwann kommt man zu dieser Phase, wo man sagt, jetzt läuft das Geschäft Gott sei Dank so gut und wir haben schon unsere ersten paar Kunden. Und jetzt geht es aber darum, wir wollen ja das noch weiter skalieren, wir wollen das weiterbringen. Da geht es natürlich dann, da bitte auch da wieder, es ist jetzt in aller Kürze. Da muss man natürlich dann überlegen, welche Vertriebswege passen dann noch. Auch das sind Learnings aus den ersten Phasen der Startup-Gründung in den Vertrieb hinein, wo man sagt, okay, was für Learnings haben wir mitgenommen, welche Vertriebswege passen gut. Vielleicht meldet uns einer der Ansprechpartner oder Ansprechpartnerinnen zurück, dass sie gern so das einkaufen würden oder sie würden uns gern dort suchen oder dort finden, was auch immer. Mhm. Aber nochmal, da biege ich jetzt schon wieder zu weit ab. Also hier eine, und die Frage war in Richtung Standardisierung. Ja, das schon so weit zu bringen und auch bei Standardisierung bin ich ein bisschen vorsichtig bei dem Wort. Weil, so wie wir jetzt in der knapp halben Stunde, die wir jetzt schon geplaudert haben, gesehen haben, hier einen Standard drüber zu legen ist, und gerade im B2B-Geschäft, ist wirklich oft schwierig. Weil man kann nicht sagen, der Prozess läuft immer so ab. Sondern da gibt's, das ist nicht, ich sage immer dazu, das ist nicht in Stein gemeißelt. Das ist etwas, das ist was Lernendes, das ist was auch, so wie du gesagt hast, das ist, habe ich gesagt, beides, was sich weiterentwickelt. Und dementsprechend wird es ein System sein, eine Struktur sein, die dementsprechend einmal eine Orientierung vorgibt, an der wir uns festhalten können. Und wo man sagen kann, wenn jetzt ein neuer Mitarbeiter kommt, bleiben wir bei den Beispielen, dann sage ich, schau, so haben wir es bis jetzt gemacht und es hat wirklich super funktioniert. Da haben wir auch Learnings, das ist nicht am Anfang so entstanden, sondern das ist, dieser Prozess ist im Laufe der Zeit, der ersten Monate, ist der so entstanden und da sind wir draufgekommen, da haben wir was falsch gemacht gehabt, da haben wir dann erkannt, das ist besser, wenn wir es so machen. Und je mehr wir hier festhalten, auch im Sinne der Effektivität und der Effizienz, umso besser können wir das dann weitergeben und können es dann für organisatorisches Wachsen quasi dann heranziehen. Weil wenn wir von der Struktur erwachsen, sehr viele Startups haben die große Herausforderung, wenn sie dann strukturell wachsen, sprich, sie bauen ein Vertriebsteam auf, dann entsteht irgendwann einmal ein Marketingteam parallel dazu, dann hat man eben dementsprechend auch schon Abteilungen oder Bereiche, die dann irgendwo zuständig sind und dann braucht man Struktur. Spätestens dort braucht man eine Struktur und je früher man damit anfängt, umso besser ist es.
Du hast es jetzt schon öfter erwähnt, wenn man zum Beispiel sagt, man nimmt einen mitwirkenden Mitarbeiterin mit zum Prozess vom Sales. Am Anfang macht es ja meistens immer der CEO, der Co-Founder, was auch immer. Und jetzt wachsen wir, unser Unternehmen wird größer und wir nehmen jetzt natürlich Mitarbeiter auf, die natürlich auch Sales machen. Jetzt kommen wir dann zu dem Prozess, wo der Co-Founder, Gründer langsam was delegieren muss. Mhm. Das ist natürlich meistens für den Gründer schwierig, vor allem weil er kennt das Produkt in- und auswendig. Vielleicht kannst du uns dann ein paar Tipps geben, wie man da auch der Gründer leichter loslässt, wie man den Prozess macht, dass man, ich glaube, wir haben schon gut geredet, wenn man das standardisiert hat und wenn man sagt, man hat schon eine Struktur, ich glaube, es fällt es sicher einfacher, auch die Mitarbeiterin da richtig mitzunehmen. Aber es ist ja trotzdem ein schwieriger Prozess, vielleicht kannst du uns da ein bisschen was sagen zum Delegieren, weil du hast es ja jetzt vor kurzem auch, glaube ich, gerade hautnah miterlebt bei deinen Kunden.
Ja, also die Thematik ist, Delegieren ist wieder was anderes, weil hier auch loslassen zu können, ist sicherlich eine der großen Herausforderungen. Aber da hilft jetzt auch wieder beispielsweise dieser für uns strukturierte und definierte Verkaufsprozess. Weil wo hilft uns das jetzt? Weil wir einfach auch diesem Co-Founder, dem CEO, wem auch immer, können wir sagen, schau, das sind die Schritte. Bei welchem Schritt ist aus deiner Meinung nach wichtig, dass du dabei bist? Und es gibt meistens, und ich nenne diesen Schritt, das ist die Schlüsselaktivität. Das ist einfach diese Aktivität, die die höchste Korrelation zum Abschluss hat. Kommt übrigens aus dem Schlagzahlmanagement. Und diese Schlüsselaktivität, und das kann jetzt beispielsweise, also ich habe jetzt auch einmal einen Kunden gehabt, wo wir gesagt haben, naja, wenn es dann zu dieser Präsentationsphase kommt zum Beispiel, also zu diesem Erstgespräch mit dem Kunden, wo man dann einerseits Fragen stellt, aber dann schon auch einmal so grob das Produkt oder in eurem Fall die Software präsentiert, da macht es Sinn, dass man zum Beispiel das in einem Tandem-Gespräch macht. Das heißt, wo dann die Vertriebsmitarbeiterin beispielsweise und der Co-Founder mit gemeinsam hinfahren. Weil eines hat sich auch gezeigt, das ist, hat mehrere Effekte. Die andere Seite sieht, boah, da kommt der Gründer sogar mit. Wir sind für die so wichtig, dass er sogar der Gründer kommt. Der zweite Effekt ist, niemand kennt sein Produkt besser als der Gründer ursprünglich selber. Das dritte ist, niemand brennt für sein Produkt so wie der Gründer selber. Also da kommen mehrere Effekte mit. Jetzt muss man sich aber überlegen, wo in diesen Prozessen, also in diesen Prozessschritten, macht es Sinn, dass man als Gründer dabei ist. Und alle anderen. Und dann hat der Gründer für sich auch ein kleines Hilfsmittel zum Delegieren, dass man sagt, na, da haben wir vereinbart, dass diese anderen Schritte machen die Mitarbeiterinnen, die Mitarbeiter selber. Das hilft ein bisschen. Ansonsten, es hat viel, auch da, da menschelt es auch wieder, wie überall im Vertrieb, loslassen können, wo man sagt, ah, das ist jetzt mein Baby, das ist mein Produkt und das muss ich jetzt irgendwie jemanden anderen überlassen. Nur man muss ihm oder ihr, der Gründerin, dem Gründer auch vor Augen halten, deine Ressourcen sind auch eingeschränkt. Und entweder du willst jetzt wirklich skalieren, dann gibt es nur diesen Weg über Multiplikation und in dem Fall über Delegieren oder eben nicht. Und je besser du jetzt am Anfang diese, man nennt es auch die Macht des Duplizierens, also wenn ich gute Leute bekomme, und es gibt ja auch dazu Studien, dass gute Leute ziehen gute Leute an, und auch umgekehrt, aber wenn ich jetzt sage, okay, wir machen schon einen guten Job und ich bin gut aufgestellt und ich habe dementsprechend auch Fachkenntnis, aber auch Empathie und alles, was wir jetzt schon vorher besprochen haben. Und ich gebe das weiter an meine Vertriebspersonen, die für mich dann weiterarbeiten, dann wären ja die auch gut, weil die kriegen ja das 1:1 von mir weitergegeben. Und ich kann dann, ob jetzt mit Tandem-Gespräche oder wie auch immer, dazu beitragen, dass sie besser werden, dass sie noch besser werden und dass ich beim Kunden auch noch dementsprechend für diese sogenannte Schlüsselaktivität sorge.
Sehr cool, ja. Vielleicht schauen wir noch einmal zum Thema Abschluss, dass wir da noch ein bisschen hineingehen. Also wir haben jetzt schon von dir gehört, friendly customer finden, wie man strategisch vorgeht und so weiter. Jetzt ganz konkret, wenn man auf dem Weg zum Sale ist oder auch zum ersten Sale, kannst du da so kurz die Schritte skizzieren? Wie viele Gespräche wird man ungefähr brauchen? Ich schätze mal, der Kunde wird nicht beim ersten Gespräch bereit sein und sagen, so, jetzt kaufen wir.
Wie bei der Eingangsfrage könnte ich jetzt auch wieder sagen, es hängt davon ab, eben, ja. Weil es eben vom Produkt abhängt. Und ja, in den meisten Fällen ist es so, dass es nicht beim ersten Gespräch gleich beendet ist und dann quasi gleich zum Abschluss führt. Also in den meisten Fällen. Weil es einfach komplexe Produkte oft sind, die nicht jetzt gleich erklärbar sind, wo man sagt, da braucht man auch eine gewisse Iteration, um dann dementsprechend auch bei Kunden das aufzuzeigen, was es wirklich bringt. Also das gehört dann dazu. Da gehören viele andere Dinge auch noch dazu, dass man sagt, ja, es gibt ja auch Mitbewerber. Und auch jetzt keine unmittelbaren, also wenn jetzt zum Beispiel Startups jetzt mit was ganz Neuartigem kommen, dann gibt es jetzt nicht den unmittelbaren Mitbewerber, weil dafür ist ja das ein neuartiges Produkt, aber es gibt andere Substitutionsprodukte, wo man dann sagt, naja, ich brauche das jetzt nicht, ich nehme jetzt einfach euer Beispiel nochmal her, Software für den Vertrieb, so glaube ich, so haben wir es jetzt definiert. Und der Vertriebsleiter sagt dann, naja, aber das, was ich bei euch machen kann, kann ich ein bisschen umständlicher mit Excel auch machen, jetzt überspitzt, dann brauche ich jetzt nicht euer Produkt kaufen und das groß implementieren und so weiter. Dann gibt es ja gerade bei Software oft auch dann das Thema, wie passt das ins Gesamt-IT-System, wie passt das mit den anderen Systemen, die wir haben, wie ist das kompatibel, wie kann das integriert werden. Also da tauchen ja viele Dinge auf, wo ich sage, ich kann das nicht von heute auf morgen entscheiden. Und deswegen kann ich jetzt auf deine Frage konkret keine Anzahl sagen, wie viele Gespräche man braucht. Ich komme wieder auf das zurück, was ich ganz zu Beginn gesagt habe. Es kann von 3 Monaten mit, ich sage jetzt einmal 2, 3, 4 Gesprächen sein, bis zu 18 Monate, wo man schon quasi wirklich fast in der Richtung einer Projektentwicklung geht, wo man sagt, ah, das dauert einfach so lang, bis der Kunde dann, weil dann ist es quasi schon wirklich, ich sage jetzt mal, mit vielen Leuten im Unternehmen besprochen, man hat viele Leute im Boot, viele Leute, die unser Produkt befürworten und dann geht das Ganze schon in eine gute Richtung, sage ich jetzt mal.
Du hast jetzt ein sehr schönes Stichwort geliefert, also der Kunde zum Beispiel sagt, ja, das kann ich mit Excel auch machen. Also so, das ist ja zum Beispiel auch ein relativ wertvolles Feedback, auch noch in einer frühen Phase, weil wenn man jetzt den gegenteiligen Fall, man hat eine Software fertig entwickelt und stellt dann in den Gesprächen fest, dass da der Bedarf gar nicht so dafür da ist.
Die meisten Innovationen scheitern deswegen, also jetzt, wenn man es jetzt per Definition nimmt, sagt man, gut, Innovation ist ja eigentlich schon die erfolgreiche Einführung eines neuen Produktes. Aber wenn wir jetzt sagen, wir reden von irgendeiner neuen Idee, du hast ganz zu Beginn, Moritz, hast du gesagt, aber wir reden heute über, wie man von der Idee zum Verkauf kommt und so weiter. Und woran scheitern die meisten Ideen heute? Das weiß man auch aus Studien und so weiter, scheitern daran, dass man zu wenig den Kunden betrachtet hat. Und was passiert in den meisten Fällen? Der Kunde wird aus unserer Sicht beurteilt. Wir glauben, was die Pain Points des Kunden sind. Wir glauben, was der Bedarf und die Bedürfnisse des Kunden sind. Und ich habe das jetzt ganz besonders speziell betont, dass es immer um das geht und das passiert sehr oft, dass man einfach sagt, wir glauben, es ist so. Das Wichtigste ist, mit den Kunden zu reden. Du hast vorher, Chris, was du gesagt hast, Fragen stellen. Und jetzt nicht nur Fragen im Sinne eines Fragebogens oder so, sondern einfach viel fragen, viel zuhören, habe ich vorher auch schon gesagt. Weil dann hört man heraus, wo drückt wirklich der Schuh? Wo brennt der Hut? Und wenn man das schafft, deswegen war es jetzt getriggert von dir, weil du nämlich gesagt hast, man erkennt ja dann irgendwo, dass vielleicht noch was fehlt und ist ja auch gut, also dieses Excel-Beispiel, dass man hinhört und sagt, okay, da ist anscheinend doch nicht der Bedarf, wie wir es gedacht haben. Oder, der Kunde vergleicht es immer noch mit einem Excel und dabei sind wir ganz woanders. Also da machen wir anscheinend in der Kommunikation was falsch. Auch hier ist es wieder ein Learning. Und dementsprechend einfach wichtig, mit den Leuten reden, mit der Zielgruppe reden. Es brauche ich aber im Vorfeld wieder die Persona und so weiter und jetzt schließt sich wieder der Kreis. Also das ist wichtig. Und dann vielleicht noch ein Punkt. Wir haben über die Pains und Gains gesprochen aus der Value Proposition Canvas von Osterwalder. Die Gains jetzt beispielsweise, aber auch die Pains können wir jetzt hernehmen, in Richtung nämlich, weil du jetzt nämlich schon gesagt hast, in Richtung auch Abschluss. Wir müssen in dieser Phase des Verkaufsgesprächs ganz besonders auf den Nutzen für den Kunden hinfokussieren. Auch da wieder ist es wichtig, wenn ich ganz zu Beginn schon mir ein gutes Bild gemacht habe über den Kunden und seine dementsprechenden Rahmenbedingungen und jetzt sagen kann, was ist der Nutzen, was erlebe ich, warum betone ich das jetzt hier in diesem Podcast mit euch so, ist mir das so wichtig, dass wir das hier erwähnen. Ich erlebe es oft, dass sehr viel mit Eigenschaften, mit Features dementsprechend kommuniziert wird. Es wird ein Feature nach dem anderen hinausgejagt und man sagt dem Kunden dann, ja, das kann das Produkt und das kann es alles. Also was alles dieses Produkt kann, wird ausgeholt und breit getreten. Aber in Wirklichkeit gibt es dann so diese Magic Words, sag mal, also die magischen Wörter, wo man dann sagt, das bedeutet für sie, davon haben sie, das bringt ihnen. Wenn man allein dieses, also noch einmal, wir können ja alle, wir sind ja sehr viele von den Gründerinnen und Gründern sind ja auch Techniker und Technikerinnen und sind natürlich sehr stark natürlich technikorientiert. Und natürlich schauen sie auf ihre Technik. Aber jetzt geht man einfach her und das ist ein kleines Hilfsmittel, dass man sich diese Features kurz aufschreibt und dann einfach daneben quasi wie so eine Brücke hinschreibt, das bedeutet für sie oder davon haben sie. Und dann formuliert man das. Und dann wird es auf einmal greifbar für jeden Kunden. Und auch da wieder jetzt einschränkend und wieder mit dieser Fußnote, wenn ich natürlich jetzt einem IT-Verantwortlichen gegenüber sitze, brauche ich dem jetzt nicht für die Nutzen erklären von einer Software. Ja, schon vielleicht auch, aber der versteht einfach andere Dinge, als wenn ich jetzt mit einem Vertriebsleiter rede und dem das Produkt erklärt. Dem bringt es jetzt gar nichts, wenn ich ihm sage, wie schnell die Software arbeitet oder was die alles schafft oder was auch immer, sondern der will wissen, was bringt es ihm in seinem Geschäft.
Ich versuche das gleich einmal. Ein Laptop mit 32 GB RAM bedeutet für Sie, dass Sie beim Arbeiten nicht mehr warten müssen, weil der Computer sofort reagiert.
So, wirklich, genau das ist es. Genau ja. So. Und ein gutes Beispiel war vor vielen Jahren schon einmal, und mich bitte da jetzt bitte nicht auf den Zahlen da festzunageln, weil ich bin nicht der Techniker, das gebe ich auch immer dazu und das sage ich auch, ich brauche für meinen Job jetzt nicht der Techniker sein. Aber da hat ein großes Unternehmen einmal damit beworben, ein Handelsunternehmen, dass sie gesagt haben, sie verkaufen einen Computer, der so und so viel Speicher hat und wenn ich jetzt dort aufhören würde, würde Herr und Frau Österreicher ihn nicht wissen, was heißt das jetzt? Also der durchschnittliche Österreicher und die durchschnittliche Österreicherin fängt jetzt mit so einem Speicher mit Gigabyte, was auch immer, oder Terabyte, fängt jetzt nicht damit an. Und die haben das dann übersetzt. Das bedeutet für sie, dass sie so viele Musiktitel, so viele Fotos, so viele Videos laden können, speichern können. Und das war für mich dann so ein Beispiel und das war jetzt super, Chris, dass du das jetzt auch so, im Grunde genau das ist es. Und so einfach das jetzt und so banal das jetzt in diesem Beispiel jetzt klingt, so sollte man sich das für jedes andere, egal was es für ein Produkt ist, ob es jetzt ein Produkt ist, das künstliche Intelligenz im Hintergrund hat oder was auch immer, ist ja ganz egal, oder es ist einfach ein wirklich technisches Produkt, das irgendwo auch eingebaut werden muss, kann oder was auch immer, das gehört einfach nur in einen Nutzen übersetzt, dass man sagt, das bringt ihnen und sonst nur, unter Anführungszeichen, Kostenersparnisse. Oder einfach Effizienzvorteile, was auch immer. Aber die aber dann auch konkretisieren.
Mit welchen Argumenten kann man dann eben diese Interviews, die wir vorher schon besprochen haben, oder auch diese Untersuchungen, die deine Studierenden für die Masterarbeit machen, mit welchen Argumenten kann man die seinen potenziellen Gesprächspartnern schmackhaft machen?
Ja, ich habe es vorhin kurz erwähnt. Also das eine Beispiel ist, dass manche Interviewpartner und Partnerinnen dann sagen, ich hätte gern eine Zusammenfassung der Ergebnisse der Untersuchung. Mhm. Weil die natürlich auch etwas Besonderes damit erwarten. Also meine Tochter hat jetzt eine Masterarbeit geschrieben zum Thema künstliche Intelligenz im B2B-Vertrieb. Mhm. Und sämtliche Interviewpartner haben ihr dann auch gesagt, sie hätten gern, weil es ein spannendes Thema einfacher ist, sie hätten gern dann auch die wesentlichen Erkenntnisse dazu. Und damit kann man natürlich beispielsweise sich überlegen, was kann ich dem anbieten.
Oliver, du hast jetzt viel darüber geredet, dass du sagst, was bringt es den Kunden, dass du das wirklich, also bringen wir es eigentlich auf den Punkt, das ist ja eigentlich Storytelling, oder? Und du hast da sehr viel von den, mir fällt immer das super Beispiel von Steve Jobs ein, ich weiß nicht, wie es genau war, 1000 Songs in Your Pocket, wie er den iPod vorgestellt hat. Und genau sowas ist ja, weil er bringt den, der Kunde fängt ja nichts damit an, wenn, sagen wir, wir haben 32 Gigabyte. Man muss das irgendwie verbildlichen. Und das ist ja vor allem im Sales ja ein sehr gutes Mittel, oder? Dass man sagt, man versucht es ganz einfach und mit einer Story, also Storytelling, gut rüberzubringen. Das ist ja eigentlich eine der wichtigsten Sachen. Schau, dass ich eigentlich den Kunden da immer so mit einer Story da immer so einbinde, gleich von Anfang an, oder schaust du schon, dass ich die Fakten runterbreche, oder wie mache ich da den Sales am besten?
Hm. Weltklasse, Moritz, weil jetzt machst du nämlich die nächste Tür auf und wir sitzen dann noch zwei weitere Stunden da. Nein, Spaß beiseite. Es wird das Thema eigentlich für einen weiteren Podcast, wo ihr jemanden einladet, der wirklich super ist, ihm Geschichten erzählen und so weiter. Aber ja, das ist heute eines der wesentlichen Tools, die man erkannt hat, die man einsetzen sollte. Es wird auch immer wieder belächelt, wo man dann sagt, naja, eh klar, jetzt bin Vertriebler und Vertrieblerinnen werden oft als die Geschichteldrucker quasi formuliert. Aber in Wirklichkeit, es geht auch um die echte Geschichte, um echte Emotionen. Weil Moritz, das, was du jetzt ansprichst, ist, und das ist viel Vorbereitung. Übrigens, vieles, was wir heute besprochen haben, passiert viel in der Vorbereitung. Einfach Dinge schon durchzuplanen, wie gehen wir es an, wie können wir jetzt Nutzenargumente für uns eben mit diesen Magic Words definieren. Wer ist überhaupt unser Kunde und so weiter. Es ist viel Vorbereitung. Also man redet oder man sagt, im Vertrieb sind circa 50% des Verkaufserfolges liegt in der Vorbereitung. Und umso wichtiger ist es. Und eine Story, eine echte Story, ist auch viel Vorbereitung. Und schau, da gibt es jetzt auch unterschiedliche Studien, aber eine, die ich jetzt gerade im Kopf habe, ist, man merkt sich bis zu 22 Mal mehr eine Story als Fakten. Und allein das sollte uns schon einfach mitgeben auf dem Weg. Es stimmt, ich sollte unsere Produkte, unsere Leistung, die wir haben, sollten wir in eine Story verpacken, die, wenn geht, jetzt einfach nicht nur irgendwie erfunden ist, weil das wäre das Allerschlechteste, aber es soll eine wahre Story sein und es soll eine Story sein mit viel Emotion. Das ist das Allerbeste, weil Emotionen, das verbinden die Leute mit dem Produkt dann und das merken sie sich auch. Also, und da müssten wir jetzt separat noch mal zusammensitzen, um da ein bisschen ins Detail zu gehen. Jetzt will ich jetzt den Rahmen nicht sprengen, aber Fakt ist, ja, ich will es nur noch mal betonen, Moritz, Storytelling ist ganz wichtig. Und liebe Zuhörer und Zuhörerinnen, setzt euch hin und beschäftigt euch genau mit den Dingen, die wir da jetzt besprochen haben, weil in Wirklichkeit, das ist viel Vorbereitung, da steckt viel Fleißaufgabe drinnen, aber dieser Fleiß wird dann belohnt.
Danke dir, Oliver. Ich würde sagen, wir schließen langsam die Diskussion. Es war wahnsinnig viel dabei, von der Roadmap, vom ersten, wenn ich das erste Mal zum Hörer greife, bis zu ich skaliere langsam das und auch noch sehr viel Insights, wie ich jetzt genau beim Gespräch vorgehe. Kannst du unseren Zuhörerinnen noch einen kleinen Ratschlag mitgeben am Ende unseres Podcasts?
Es war ja jetzt viel drinnen, was wir heute im Podcast besprochen haben, von der Vorbereitung angefangen, wo viele Punkte in der Vorbereitung, und ich will es einfach nur ganz kurz umreißen, die Persona-Definition, Value-Proposition Canvas, die Nutzenformulierungen, wo sind denn jetzt die Pain-Points, die Gains und so weiter, bis hin zur Strukturgestaltung und Skalierung und so weiter. Vieles in der Vorbereitung, aber auch natürlich, ich möchte jetzt nicht unter den Tisch fallen lassen, nämlich die Nachbereitung ist auch wichtig, weil das habe ich ja vorher auch erwähnt, dass wenn wir beim Kunden waren und mit dem Kunden uns Gespräch geführt haben, dann gehen wir raus und dann haben wir auch einen ganz wesentlichen Erfolgsfaktor in der Hand, nämlich das Learning aus dem Gespräch. Die Nachbereitung ist dann quasi schon wieder die Vorbereitung für etwaige weitere Gespräche. Vorbereitung. Das andere ist die ganze Thematik rund um Empathie, die will ich nicht unter den Tisch kehren, Empathie und Hausverstand und so weiter, weil sie einfach oft so Themen sind, die belächelt werden und sagen, ja, eh klar und so weiter. Nein, es ist oft das. Und das dritte ist, Struktur hineinzubringen. Einfach wirklich auch sich selber eine Struktur zu schaffen. Vertrieb ist viel mit Struktur. Es darf nicht übersehen werden, es ist nicht einfach nur ein Ausprobieren, sondern es ist vieles einfach, wo man sich selber mal eine Struktur zurechtlegt. Und jetzt zeige ich dann doch noch einen vierten Tipp am Schluss. Also jetzt haben wir gehabt so die Vorbereitung, so dieses ganze Thema rund um bitte Hausverstand und Empathie eingeschaltet lassen. Ist gut, wenn es im Vertrieb menschelt, die Struktur. Und der vierte und für mich fast jetzt der wesentlichste Punkt, der ist jetzt heute aufgrund dessen, weil wir uns auf einen anderen Bereich fokussiert haben, ein bisschen untergegangen ist so das ganze Thema rund um Mindset, weil eines ist auch klar, dass wir ca. 80% der Erfolge liegt am Mindset, nämlich wie wir zum Vertrieb stehen, wie wir zum Verkauf stehen und wie wir zu unseren Produkten und zu uns selber stehen. Und das soll vielleicht die Schlussbotschaft sein, dass man einfach wirklich sich das einmal genau überlegt, wie stehen wir denn eigentlich jetzt? Generell, wenn ich jetzt das Wort Vertrieb und Verkauf höre, was verbinde ich damit? Ist das was Positives für mich? Was verbinde ich damit, wenn ich jetzt sage, ich werde jetzt Kunden anrufen, ich werde Kunden kontaktieren? Was verbinde ich generell mit unserem Produkt? Brenne ich für dieses Produkt? Bin ich begeistert? Und deswegen will ich diesen Punkt jetzt am Schluss einfach ganz kurz erwähnt haben und eigentlich als einen sehr wichtigen Punkt, der ganz zu Beginn schon stehen sollte.
Danke dir nochmal, Oliver, für die Zeit und jetzt auch noch für die vielen Ratschläge.
Vielen herzlichen Dank auch von meiner Seite. War sehr, sehr spannend und ich hoffe, dir hat es auch ein bisschen Spaß gemacht.
Ich danke euch für die Einladung. Es war so ein angenehmes Gespräch und es tut mir leid, wenn ich manchmal zu weit ausgeholt habe, aber wirklich, wirklich ein super Thema und toll, dass ihr euch dafür einsetzt, dass eure Zuhörer und Zuhörerinnen diese Tipps jetzt einmal bekommen und alles Weitere gibt es dann in bilateralen Gesprächen oder wie auch immer.
Liebe Zuhörer, liebe Zuhörerinnen, schaut gerne auf unserer Website vorbei und wir sehen uns hoffentlich beim nächsten Event.